Hi, René Demand hier, dein unabhängiger SEO-Berater des Vertrauens. Und das aus der schönsten Stadt mit K, Köln. Für dich habe ich über 50 umfangreiche SEO-Audits ausgewertet und berichte dir heute, was wirklich wichtig ist und wofür du in Zukunft kein Cent Geld ausgeben brauchst. Klingt das spannend? Bleib dran.
OMT.
Es herrscht viel Unklarheit in der Informationsmaterie darüber. Ne? Vieles wird auch aus dem US-englischsprachigen Raum gespeist, was wir hier konsumieren, was wir erlernen. Und die vielen oder die wenig guten Inhalte haben schwer sich gegen die vielen, ich nenne es mal durchschnittlich und soliden, veredelbaren Inhalte mit der Materie durchzusetzen. Und das erlebe ich eigentlich in meiner professionellen Karriere schon immer wieder. Doch.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo René, schön, dass du da bist. René, hast du mal, also lass uns direkt einsteigen. Ich will direkt die erste Frage stellen. Hast du manchmal das Gefühl, dass die Kunden eine falsche Erwartungshaltung an einen SEO-Audit haben?
Oh, sehr geile Frage, Mario. Ich sag mal so, ich habe nicht nur sogar das Gefühl, ich habe die Beweise, ich habe die Daten und ich habe die Anfragen, ne, die E-Mails und die Telefongespräche auf dem Tisch. Das heißt, ich kann das direkt beantworten mit Ja und teilweise auch ein sehr klares Ja. Es kommt so häufig vor, dass wirklich Kunden, Interessenten die falsche Erwartungshaltung an ein klassisches SEO-Audit haben.
Erklär uns doch mal ganz kurz, ich meine, steht ja in der Überschrift, dass wir uns heute mit belastbaren Erkenntnissen aus ganz, ganz vielen SEO-Audits, die du gemacht hast, beschäftigen wollen. Was genau ist ein SEO-Audit?
Genau, wenn ich ganz kurz das digitale Lehrbuch auch auf der Tonspur herausholen darf, es geht kurz in drei Punkte. Ein Audit, ein SEO-Audit oder eine Auditierung sonstiger Natur ist eigentlich eine Untersuchung, ob Prozesse den Anforderungen und Richtlinien von geforderten Standards auch erfüllen. Standard kann jetzt On-Page-Optimierungsmaßnahmen, Strukturen, sowas sein. Aber viel wichtiger, bevor wir ins Detail gehen, ein solches Untersuchungsverfahren erfolgt häufig im Rahmen einer Qualitätssicherung. Da ist schon bei vielen Menschen der Aha-Punkt so, okay, nee, wir haben ja SEO-Ziele, besagte SEO-Ziele, Qualitätssicherung machen wir schon, wir wollen ja mehr erreichen. Das ist schon die falsche gedankliche Abzweigung. Und idealerweise sollten Audits von einem speziell hierfür geschulten Auditor, so nennt sich die Fachkraft dafür, durchgeführt werden. Wir kennen das alle in der Suchmaschinenoptimierung, SEO-Berater, SEO-Experte, kein geschützter Begriff. Es gibt wenig bis keine Qualifizierungen. Stellen wir mal so hin. Das heißt, dass jeder ist ein guter SEO-Experte und Auditor und auch nicht.
Ja, das heißt, da sind wir ja schon bei der falschen Erwartungshaltung, weil ein SEO-Audit eigentlich was anderes ist, als was die Leute darunter verstehen.
Genau. Also die Leute, um es mal vielleicht aus den vielen Anfragen und dann auch aus den vielen, ich sag mal, Audits, die beauftragt wurden und die nicht beauftragt wurden, so ein Resümee zu führen. Die Leute haben immer die Erwartungshaltung, nennt es Vision, innerlichen, intrinsischen Wunsch, dass ein SEO-Audit, was ausgearbeitet wird, praktisch all ihre Ranking-Probleme löst. Ne, sie geben ein bisschen Geld aus für Agentur X oder Freelancer-Experte Y und der nimmt alles auseinander und begutachtet das unter der Motorhaube und gibt dann ganz detailliert vor, was wie gemacht werden muss, um nicht nur Keyword-Rankings zu steigern, Sichtbarkeit zu steigern, Revenue zu steigern und alles dazwischen. Heißt, viele Leute wollen beispielsweise auch mit einem SEO-Audit eine SEO-Strategie entwickelt haben. Und das geht nun mal gar nicht, wenn wir sagen, wir bewegen uns im Rahmen der Qualitätssicherung. Und Strategie ist ja an SEO-Zielen ausgerichtetes Marktverhalten. Das passt schon gar nicht in eine Qualitätssicherung rein, inhaltlicher Natur.
Glaubst du, dass auch viele SEOs ein falsches Verständnis unter einem SEO-Audit haben?
Ich würde jetzt mal die Lanze brechen und sagen ja. Ja, aber nicht, weil sie irgendwie dumm sind oder mit dem falschen Bein aufgestanden sind. Es herrscht viel Unklarheit in der Informationsmaterie darüber. Ne? Vieles wird auch aus dem US-englischsprachigen Raum gespeist, was wir hier konsumieren, was wir erlernen. Und die vielen oder die wenig guten Inhalte haben schwer sich gegen die vielen, ich nenne es mal durchschnittlich, grundsoliden, veredelbaren Inhalte mit der Materie durchzusetzen. Und das erlebe ich eigentlich in meiner professionellen Karriere schon immer wieder, doch.
Also ich muss zugeben, ich bin ja auch mal als SEO irgendwann gestartet. Ich mache gar kein SEO mehr, kann man nicht sagen. Ich gucke schon hier intern auch mal drüber über die Strategien und wir arbeiten mit einer SEO-Botschaftergruppe, die dann so die Strategien oder die Ideen reinbringen, weil ich mir die Zeit dazu fehlt. Aber auch ich habe früher SEO-Audits verkauft und natürlich wollte ich auch die Strategien erstellen, weil ich ja gehofft habe, dass ich sie später auch umsetzen kann. Deswegen, ich muss lügen, ich glaube, ich habe auch unter einem SEO-Audit einfach verstanden, dass nicht nur die Qualitätssicherung, sondern auch eine Qualitätsverbesserung oder nenn es wie du willst, mit einhergeht. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das dann dumm nennt, aber unwissend vielleicht. Und ich zähle mich damit rein und ich glaube, dass mit sehr vielen Menschen, mit denen ich darüber rede, und das sind wirklich sehr clevere Menschen dabei, wenn wir über einen SEO, keine Ahnung, wie viele SEOs erzählen mir, ich habe einen SEO-Audit verkauft und darunter verstehen die eher sogar noch die Strategieerstellung als die Qualitätssicherung. Hätte ich so im Gefühl. Lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Ich habe mir ein paar Dinge hier aufgeschrieben und die würde ich halt gerne mit dir durchkauen. Wann kann dir denn ein SEO-Audit helfen und wann nicht? Beziehungsweise wann ist es richtig und vernünftig, einen SEO-Audit durchzuführen, beziehungsweise, wenn man es selbst nicht kann, zu beauftragen?
Ja, sehr gute Frage. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Viele haben wirklich die Vision, den Wunsch und auch völlig natürlich, woher das kommt und dass sie den haben, dass ein SEO-Audit, was beauftragt wird und fachkundig ausgearbeitet wird, halt das Heilmittel aller, ich nenne es SEO-Probleme, Ranking-Probleme, Sichtbarkeitsverlustprobleme etc. ist. Aber das Ganze kann nur im Rahmen einer Qualitätssicherung durchgeführt werden. Das kann ein ganz klarer und muss ein ganz klarer abgesteckter Sachverhalt sein. Nehmen wir hierfür Beispiel mal ein Google-Algorithmus-Update. Es kann ein neues sein oder das kann eine Iteration sein, ne? Damals vom Panda-Algorithmus, jetzt Helpful Content Update oder Core Update. Das heißt, eine Domain, die solides Wachstum hatte, gutes SEO gemacht hat, ist mir nichts, dir nichts von einem vermeidlichen Algorithmus, neue Iterationen, ich sag mal, in der Sichtbarkeit, im Ranking, im Traffic, wenn es korreliert, gefallen. Diesen Umstand zu auditieren, nochmal mit dem Hintergrundgedanken der Qualitätssicherung, haben wir was falsch gemacht, jetzt aus Kundensicht, unsere Agentur, wenn sie mitarbeitet, oder zum Beispiel hat Google wahllos uns, ich sag mal, die Sichtbarkeit und Rankings entzogen. Da macht der Sachverhalt eines Audits und Audit jetzt mal als Hebel, als Werkzeug total Sinn. Auf der anderen Seite stelle ich auch kurz vor, oftmals habe ich aber wirklich E-Mail-Anfragen mit dem Titel SEO-Audit gewünscht und dann für alle, die jetzt das Bild anhaben, eine Riesenlatte an Text kommt da rein, an Bullet Points, an Auflistungen. Herr Demont, René, wir würden gerne mit dem SEO-Audit Folgendes erreichen. Und jetzt können wir jedes SEO-Thema setzen, was uns eins fällt. Die meisten schreiben das da rein. Wir wollen eine Keyword-Strategie haben. Wir wollen wissen, warum die Sichtbarkeit gefallen ist. Das Audit soll liefern, was wir tun müssen, um die Sichtbarkeit wieder herzustellen. Unterpunkt. Und weiterführend die Sichtbarkeit zu steigern. Selbstredend soll Traffic erwirtschaftet werden. Umsatz soll reingefahren werden. Dann soll das Flyout-Menü und die interne Linkstruktur noch analysiert werden und Verbesserungsvorschläge gegeben werden. Das ist falsch. Weil auch jeder in-house oder ich sag mal, wenn man externe bucht, können mit so einer Anforderung entweder gar nicht arbeiten oder ich sag mal, sie arbeiten um des Arbeitswillen. Sie machen SEO um des SEO-Willens, aber dann ist das Liebhaberei und hat nichts mehr mit einem wirtschaftlich profitablen Kanal im Online-Marketing zu tun, was SEO eigentlich ist und leisten soll. Dann ist man mit einem SEO-Audit völlig falsch beraten.
Jetzt haben wir ein bisschen die Theorie durchgesprochen. Lass uns mal ein bisschen in die Praxis reingehen. Was sind denn die, also wir haben ja gesagt, wir wollen belastbare Erkenntnisse präsentieren und wir sind ein Hands-on-Podcast, deswegen sollen die Leute ja auch was mitnehmen. Was sind denn die typischen SEO-Stolperfallen, nenn's Fehler, welche SEO-Audits grundsätzlich immer wieder aufzeigen?
Ja, ich schicke zwei grundsätzliche Stolperfallen zurück. Was manche SEO-Audits, die ich gesehen habe, die nicht von mir stammen, aber die ich in der freien Wildbahn gesehen habe, die dann vielleicht auch ein Kunde mir zugeschickt hat, das, Herr Demant, René, das musst du wissen, das hat man uns früher angeraten. Und in solchen SEO-Audits, das kennen jetzt alle, die schon länger im Geschäft sind, sind nur Symptome angegeben, aber die Ursache des Sachverhalts wurde nicht verstanden. Folgerichtig bleibt die Lösung aus. Das ist ja schon mal Mist. Das ist eine Problemstellung von häufigen oder von vielen SEO-Audits. Und ich sag mal, wir wissen alle, Screenshots oder Tabellen aus dem Tool exportiert sind kein Audit und ergeben niemals einen Audit. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, was ich gemacht habe, ich habe circa 50 umfangreiche SEO-Audits, die ich selber durchgeführt habe, analysiert und praktisch nach Gemeinsamkeiten, nach Patterns geschaut, um zu gucken, ja, was taucht denn immer wieder bei der Auditierung größerer E-Commerce und B2B-Webseiten auf? Und das kann man eigentlich ganz gut in so Themenblöcke zusammenfassen. Sollen wir da mal direkt reinspringen?
Ja, bitte. Was ist Themenblock 1? Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es nach der Priorität sortiert hast. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen, aber...
Kann ich direkt sagen, habe ich nicht nach Prioritäten gewichtet. Denn wenn ich jetzt sage, wir nehmen mal Thema 1, worauf ich jetzt eingehe, die interne Verlinkung optimieren. Wenn ich sage, das ist Priorität 1 und eine andere Webseite oder ein anderer Shop macht das schon sehr gut, dann ist das ja keine Priorität für die. Aber nehmen wir mal das Thema interne Verlinkung, ne? Analysieren und optimieren. Da höre ich oftmals dann, Herr Demann, das machen Sie aber schnell im Audit. Anfangs, wir sind da schon gut aufgestellt. Und wirklich nahezu jedes Audit, und ich würde es übertragen sagen, jede größere Webseite, vergisst immer oder hat immer Stolperfallen im Standard der Suchmaschinenoptimierung. Und diese Standards kann man auch auf 5 Punkte runterbrechen. Das eine ist im Sinne der internen Verlinkung, man hat Weiterleitungen in seinem System. Egal jetzt, ob 301 sind, die können ja manchmal Sinn machen, aber auch 302 und weitere. Grundsätzlich möchte man auch langfristig keine Weiterleitungen intern haben, weil sie den sogenannten Dämpfungsfaktor, nur ein bisschen was vom PageRank, vom Link-Juice immer verpuffen lassen. Bei einer ganz, 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 ganz großen Domain und mehreren hunderttausend Millionen URLs ist das irgendwann merkbar und messbar. Also in der internen Verlinkung tauchen immer im Audits Weiterleitungen auf. Und wenn ich dann frage, seit wann sind die drin? Ach ja, wo haben Sie die denn gefunden? Ja, die wussten wir gar nicht mehr. Die sollten schon gar nicht mehr da sein. Also es sind Relikte. Bei internen Verlinkungen können wir das Gleiche immer weitermachen. Jeder kann sich schon fast denken, was jetzt kommt. Ja, nur Indexseiten oder kanonisierte Seiten. Es gibt Gründe, warum man das mal gemacht hat, aber ich rate an, man möchte so wenig wie möglich auffindbare No-Index und kanonisierte Seiten haben. Auffindbar bedeutet durch einen internen Link für Googlebot erreichbar machen. Das ist in jedem Audit und in jedem größeren, je größer die Domain wird, desto überwiegend proportional häufiger kommen diese Dinger vor. Was könnte das nächste sein, was im Rahmen der internen Verlinkung ein Thema ist? Natürlich Statuscode 400er, 404, also Soft 404, bis zu 500er Fehlern. Kommt in der Regel immer vor. Um das jetzt noch abzukürzen, es gibt auch noch verwaiste Seiten, die man beispielsweise intern, on-page, intern gar nicht verlinkt hat, nicht bewusst verlinkt hat, aber vielleicht in irgendeiner XML-Sitemap noch drin schlummern, die in der Search Console eingereicht wurde. Und die Googlebot verarbeitet. Und all diese Themen, die ich gerade aufgezählt habe, kommen immer wieder in SEO-Audits vor. Die sehe ich immer wieder. Und ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit darin, dass ein SEO-Audit speziell diese Themen findet. Für mich ist das ein Thema des Housekeepings, des Daily Business, des Daily SEO-Business. Ob es jetzt eine interne Fachkraft im Blick hat und nachvollzieht oder die externe Agentur. Aber wer häufig diese Themen in SEO-Audits präsentiert bekommt, sage ich jetzt mal, der verschwindet eigentlich eingekauftes Potenzial meiner Meinung nach, weil das sind absolute Housekeeping-Basic-Themen. Ein SEO-Audit hat die Möglichkeit, sich um wichtigere, tiefgreifendere, komplexere Themen zu kümmern, Qualitätssicherung in einem größeren Stile, als um diese, ich sag mal, wirklich Basics in der Suchmaschinenoptimierung in Bezug auf die interne Verlinkung.
Für mich, also ich finde das cool, dass du es als erstes Thema hast. Ich muss ja sagen, die ganze Thema interne Verlinkung, du hast recht, es gibt Seiten in unterschiedlichen Standards, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich gerade mit der internen Verlinkung auch relativ schnell relativ viel erreichen kann.
Absolut richtig. Und ich habe ja gerade 4 von 5 Punkten genannt. Die lassen sich alle sehr, sehr schnell mit einem soliden On-Page-Crawler identifizieren, wenn man einmal drauf weiß, okay, wenn man einmal drauf geschult ist und weiß, auf was man achten muss, kann man das von mir aus wöchentlich bei Seitengröße, einmal im Monat, einmal im Quartal machen. Aber auch der Linktext eines internen Linkes ist ein unglaublicher Hebel. Natürlich zu wenig interne Links. Das ist der erste Punkt, den man häufig antrifft. Ich sehe aber auch super häufig, dass der Linktext schlecht ist.
Ne? Kann natürlich ein Hebel fürs Positive sein, kann aber natürlich auch ein Hebel ins Negative sein.
Ja, genau. Und da wollte ich gerade ein Beispiel geben, was ich mal im Rahmen dieses Themas in einem Vortrag gezeigt habe. Es war ein größerer E-Commerce-Store und ich habe gesagt, es gibt den klassischen Aufbau von transaktionalen Seiten, Kategorie, Produkt, Detail und einen informellen Ratgeber. Und in dem Fall waren es, glaube ich, Aprikosenbäume, die man kaufen konnte. Ne? So ein Baum in Gartenpflanzen oder ins Büro stellen und so weiter und so fort. Und der ganze Ratgeber hat auf die Kategorieseite, wo man Aprikosenbäume, also viel Produktauswahl, viel Inventory kaufen konnte, nur mit dem Einzelkeyword Aprikose, also praktisch das, was man essen kann, die Frucht, wenn man so möchte, verlinkt, aber niemals mit Aprikosenbaum, Bäume in der Mehrzahl oder transaktionale Attribute wie kaufen, Sortiment, große Auswahl, hier entdecken oder produktbezogene Attribute wie winterhart, pflegeleicht und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht nur für Google als Textsuchmaschine, für Googlebot ein sehr wichtiges Indiz, wofür die verlinkte Seite relevant sein soll, ranken soll. Auch für die Menschen, die scrollen sich irgendwo durch. Und wenn es heißt, hier großes Sortiment an schmackhaften Aprikosenbäumen zum Einpflanzen in deinen Garten, nehmen wir mal exemplarisch einen riesengroßen Linktext, dann ist er super aussagekräftig und dann überlegt man sich abends auf der Couch, wenn man rumsurft und nebenbei Netflix schaut, ah ja, wollte ich eh kaufen. Klick, Kauf, danke, weiter.
Ich finde das total spannend. Wir hatten jetzt am Tag der Aufzeichnung, das ist ja nicht der Tag, wann es ausgespielt wird, ein Webinar mit dem Johannes Beuys und der hat vorhin ein bisschen über das Google Leak erzählt. Da ging es zwar um externe Backlinks, dass die immer noch relevant sind, nachweislich, und dass der Linktext, also sprich der Ankertext, sehr hohe Relevanz hat, aber Google mittlerweile auch analysiert, was vor und hinter dem Link steht, um den Kontext besser zu verstehen. Das konnte man wohl rauslesen. Und wenn Google das bei externen Links macht, dann machen die das mit Sicherheit auch bei internen Links, weil das ist ja dann die kleinste Kunst. Deswegen glaube ich, dass es total sinnvoll ist, gerade was du eben gesagt hast, sich Gedanken zu machen, welche, ich will es nicht Longtail nennen, aber welche erweiterten Keywords Sinn machen, auch auf internen Verlinkungen gespielt zu werden, damit man halt auch dort eine höhere Relevanz bekommt. Also ich glaube, da kann man sich gar nicht genug mit beschäftigen. Und nochmal, der Hebel ist, man sagt ja immer, SEO dauert ewig lange, aber bei einer Umstrukturierung einer internen Verlinkung habe ich immer das Gefühl gehabt, früher, ich mache es ja aktuell nicht mehr so intensiv, aber dass der Hebel doch relativ schnell kam.
Absolut. Und ich kann dem vielleicht noch ein bisschen zusteuern. Also absolut richtig, was du sagst, absolut richtig, was Johannes rausgestellt hat. Es bezieht sich auch auf interne Links. Und eigentlich wissen wir schon länger, dass Google auch bei internen Links so vorgeht. Nicht nur durch Patente, sondern Google vermisst ja mit dem Google Chrome Webbrowser 60% Marktanteil, Marktdurchdringung, das Internet. Es gibt eine Einstellung, also Google Chrome Einstellungen, erweiterte Einstellungen und so etwas wie Ressourcen vorabladen, wovon Google, und das ist auch nur ein Algorithmus, der Chrome Browser meint, die nächsten internen Seiten wären am relevantesten für dein Surfverhalten. Es gibt ja das Reasonable Surfer Modell, das kann man auch als Patent nachlesen. Und dieser Algorithmus, der gibt es schon Jahre, fast ein Jahrzehnt im Google Chrome Browser. Und wenn man das jetzt wieder als Analogie heranführt, dann versucht Google mit dem internen Vorausladen im Browser natürlich das Nutzererlebnis, schnellere Seiten beispielsweise, herbeizuführen, muss aber natürlich auch bewerten. Ich bin jetzt auf einem Dokument mit 50 internen Links, sage ich jetzt mal. Welche von denen lade ich voraus und warum? Wenn man dieser Regel folgt und einfach sagt, Google versucht das menschliche Nutzerverhalten, was ja das Reasonable Surfer Patent oder Modell aufzeigt, nachzubilden, abzubilden, dem nahe zu kommen, dann liegt die Annahme sehr, sehr nah auf der Hand, dass genau bei internen Links das Gleiche ist. Und deswegen, wie du es auch schon gerade gesagt hast, ist es ein sehr großer Hebel, der wirklich schnell zündet. Nicht nur in Googles Daten, sage ich jetzt mal, auch in den eigenen Daten, wenn die Leute verstehen, worauf man verlinkt und so seine Inhalte auch für Menschen auffindbarer macht, dazu zählt auch ein klassischer Linktext, klicken sie häufiger, schneller und vermehrt durch dein Angebot. Wenn du Glück hast, steigt sogar die Conversion Rate. Aber hier Korrelation, kausaler Zusammenhang, muss jeder selber testen.
Interessant, zweites Thema in dem Google League. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu lange an dem Thema interne Verlinkung bleiben, weil wir haben ja noch ein paar, aber ich will es trotzdem nochmal bringen, weil ich es für zu wichtig halte. Ein weiterer Punkt, den er vorhin im Webinar gesagt hat, war, dass die Nutzerdaten deutlich mehr genutzt werden, als Google es immer gesagt hat. Ich meine, das war vielen SEOs, die tief drin stecken, schon relativ klar, dass auch eine CTR, aber auch die Themen auf der Webseite, sei es jetzt Verweildauer, Bounce Rate und so weiter. Das ist ja nicht gesagt, dass eine hohe Bounce Rate gut oder schlecht ist, aber das im Kontext zu dem, was auf der Seite passiert und was der Search Intent war und so weiter, dass es dann trotzdem eine Relevanz hat und bewertet wird. Und gerade hier spielt das ja voll mit rein. Also, dass ich halt sage, wenn ich durch eine interne Verlinkung die Leute interessiert halte, weiterführe und so weiter, dann kriege ich halt hier bessere Daten, was sofort einen Effekt, theoretisch sofort, also sofort ist immer relativ, aber relativ sofort auf die Suchergebnisse hat. Und deswegen kann man es gar nicht, also dieses Reasonable Surfer Modell, ich habe bei meinem SEO Day Vortrag 2017, habe ich dieses Modell, da hatte ich den Vortrag, ob der Traffic über externe Links ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut des Titels, ein Ranking-Faktor ist und habe da ein bisschen Ideen vorgestellt, wie man da sein Link-Profil optimieren kann auf Traffic-Basis. Und das Reasonable Surfer-Modell Patent ist, glaube ich, von 2012, also schon über ein Jahrzehnt. Da merkt man mal, wie lange, ob Google das seitdem wirklich bewerten kann, das versteht man auf einem anderen Blatt Papier, aber wie lange sich Google damit schon beschäftigt, dass es ja eigentlich schon offensichtlich war, dass dieses Thema, egal ob es interne oder externe Links betrifft, für Google sehr relevant sein muss. Wir halten fest, René, interne Verlinkungen, es mag Seiten geben, für die es nicht Prio A ist, weil sie schon so gut aufgestellt sind, aber es ist ein Thema für Seiten, die noch nie optimiert wurden oder nur durchschnittlich überoptimiert wurden und sich damit beschäftigt haben, dass man da vielleicht mit einer hohen Prio dran gehen soll.
Absolut, würde ich so unterschreiben. Oder wenn auch viele Köche mal bei der Zubereitung behilflich waren, schlummert auch oftmals sehr viel Potenzial da drin.
Was haben wir als Punkt 2?
Gehen wir mal vom Textlink, vom internen Link, aber wirklich auf Dokumente, auf Inhalte, auf Seiten. Konsolidierung. Ich sehe immer wieder, dass es super mehrwerthaltig ist, für Google, aber natürlich auch für Nutzende, seine Inhalte zu konsolidieren. Vorweg schicke ich mal auch den Grund. Google rankt keine Seiten, sondern Google rankt nur Dokumente. Und ich stelle in meinen Schulungen immer die Frage, was ist ein Dokument? Da kommt natürlich immer die Seite, die URL, was noch? Und dann fangen die Leute langsam an. PDF-Dokument, ein Word-Dokument, ein .txt, also eine Textdatei, eine Excel-Datei und so weiter und so fort. Also Google rankt nur Dokumente. Und der Klassiker ist, ich habe eine Landingpage, wo exakt das Gleiche draufsteht, in Text und Bild, wie eine Produktbroschüre, wie ein PDF-Dokument, was ich dann unter der Landingpage auch nochmal verlinkt habe mit einem lesbaren Link. Das heißt, man hat klassischerweise Duplicate Content. Kennt irgendwie jeder. Aber so etwas ist in jedem Audit auf jeder Größenskala zu finden. Und hier kann man einfach sagen, man konsolidiert das, macht den internen Link auf das PDF unkenntlich mit Linkmaskierung für Google. Aber es gibt auch den anderen Weg. Es gibt auf der Landingpage nur einen Anteaser-Text, warum auch immer, und der Webseitenbetreiber und die Betreiberin schreiben drauf, mehr Informationen zur Leistung und Produkt finden Sie hier im PDF mit Download-Link. Na gut, wenn ich jetzt über die Google-Suche auf einem PDF lande, kann funktionieren, aber die meisten PDFs sind nicht barrierefrei und auch nicht für die mobile Ansicht optimiert und 8 MB groß. Das heißt, hier wäre die Logik, du kannst gerne ein PDF anbieten, aber nimm alle Texte, Bilder und die Struktur und pack sie auf deine Landingpage. Das größer gedacht ist das gleiche Szenario, wenn man viele Inhaltsbereiche, ich nenne es jetzt einfach mal Content Hubs, nicht auf einem Verzeichnis in seiner Root-Domain hat, www-Hostname, nehme ich jetzt als Root-Domain, sondern als Subdomain. Zum Beispiel blog.omt.de oder app123.domain.de. Dann ist es in der Regel, wenn man für die gesamte Domain ranken möchte, immer vorteilhaft, diesen Hostname, diese Subdomain und den ganzen Inhaltsbereich zu nehmen und als eigenes Verzeichnis erster Ebene auf die www.domainname.de/contenthub, der mal ein Hostname war, umzuziehen. Sauber mit Weiterleitungen zu arbeiten. Warum? Weil das hier die gleiche Logik folgt. Google rankt nur Dokumente, keine Seiten, aber Google bündelt sozusagen die Kraft auf Hostname-Basis. Und super oft, letzter Satz, sehe ich immer wieder, dass viele Webseiten Hostnames haben, Subdomains mit wertvollen innerlichen Bereichen. Da kann ein Wiki drauf sein, eine Knowledge Base, eine Videoplattform, wovon sie erstens nichts wissen. Oh, wie haben sie das denn gefunden? Ja, das existiert da seit Jahren. Ja, nee, dafür sind wir nicht zuständig, das ist Abteilung X. Ich so, ja, aber Google findet es trotzdem. Oder aber, was ich auch sehe von SEO-Audits, die ich zugespielt bekommen habe, da wurde einfach nur die www.domain untersucht, also praktisch mit Scheuklappen gearbeitet. Man hat nur auf die Hauptseite geschaut, aber nicht die gesamte Root-Domain durchforstet, was es dort alles gibt. Das heißt, die Kraft der Konsolidierung von relevanten, hochwertigen, nützlichen Inhalten schiebe ich noch mit ein, ist immer für das SEO-Potenzial der gesamten Domain super wertvoll. Und ich kann mir vorstellen, da bist du aber der alte Experte, auch für die Backlinks, wenn man sie mal konsolidieren will und gezielter auf seine Domain leiten will, kann ich mir mal vorstellen, es ist besser auf die Hauptseite als auf Hostname-Derivate zu schicken.
Also ich muss dir da ganz offen sagen, ich verstehe das bis heute nicht. Es gab eine Menge SEOs und gibt es vielleicht heute auch noch, die immer geschrien haben, eine Subdomain ist so nah an der Domain dran, dass das trotzdem gut ist und so weiter. Also ich habe da schon immer gesagt, nein, das ist nicht so. Und guckt euch doch einfach mal jedes x-beliebige SEO-Tool an, wenn ihr den Umzug gemacht habt. Die Sichtbarkeit explodiert jedes Mal. Also gehen wir mal davon aus, dass grundlegend die Plattform auch schon eine gewisse Stärke mit sich mitbringt und so weiter. Und ich weiß nicht, wie viele Relaunches wir gemacht haben damals, das ist schon lange her. Aber ich könnte mich jetzt mindestens an 4 Fälle erinnern, wo es unter anderem darum ging, dass wir eine Subdomain oder sogar mehrere Subdomains aufgelöst haben, ein Verzeichnis umgewechselt haben. Und wenn ich mir heute noch die Sichtbarkeitsentwicklungen dort anschaue, auf die Traffic-Zahlen habe ich meistens keinen Zugriff mehr jetzt, aber damals, das ist immer nach oben geschossen. Und da kann mir einer erzählen, was er will, wenn die Subdomain vorher kaum gerankt hat, als ob das nur ansatzweise genau gleichwertig wäre. Nein, und diese Diskussion, die habe ich bis heute nicht verstanden, weil die so offensichtlich auf der Hand liegt, kann meiner Meinung nach nur von Leuten getriggert sein, die das noch nicht so durchgemacht haben. Und wenn ich dann die Namen teilweise dahinter sehe in diesen Diskussionen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das noch nicht gesehen haben, weil die viel zu erfahren sind. Keine Ahnung, woher das rührt. Ich habe die Diskussion nie geführt, weil ich ungerne polarisiere. Ich habe mir meinen Teil gedacht und bin halt einfach weitergegangen, so wie ich das für richtig halte. Aber ich bin da voll bei dir, aber wirklich voll. Und gerade die Backlinks. Ich erzähle da mal gerne ein Beispiel. Wir hatten einen coolen Shop, der lief unter einer Domain.com, war international. Also es war tatsächlich ein Offline-Shop, den es dann auch online gab unter einer komplett anderen Domain. Es war keine Subdomain, es war eine andere Domain. Die wurde nur einmal verlinkt oben auf der Webseite und das war total geil, weil dieses Offline-Lokal war auf der sogenannten romantischen Straße in Deutschland und in Rothenburg ob der Tauber. Und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ihre Flitterwochen in Deutschland auf der romantischen Straße machen. Wir Deutsche kennen die teilweise gar nicht, aber Chinesen, Amerikaner und so weiter, die sind alle in diesen Laden reinmarschiert, weil es da etwas ganz Besonderes gab. Was möchte ich jetzt nicht erzählen, damit dann wüsstet ihr sofort, um welchen Laden es geht. Und die haben die Sachen weltweit verschickt und die hatten Backlinks von Hochzeits, Flitterwochenberichten aus der ganzen Welt. Von indischen Seiten, von chinesischen Seiten, von amerikanischen Seiten. und hatten wirklich tausende von Backlinks auf dieser Domain, aber auf ihrem Shop nicht. So, dann haben die den Shop irgendwann auf eine Subdomain gelegt und da ist nichts passiert. Dann bin ich als Berater reingekommen und nein, ich fühle mich nicht als super Berater, nur weil ich denen diesen Tipp gegeben habe. Ich habe denen gesagt, leg doch bitte das auf ein Verzeichnis. Und die hatten wirklich innerhalb von 2 Wochen 37 Mal mehr Umsatz als vorher.
Und schön.
Ja, es war super. Ich hatte auch einen riesen Stein im Brett und ich glaube, dass sie auch sehr, sehr lange Kunde in der Agentur waren, auch nachdem ich noch, hey, vielleicht sind sie es auch immer noch, ich weiß es nicht. Aber das ist das perfekte Beispiel dafür, wo man die Linkstärke, weil die andere Seite, wo die Tausende von Links draufgegangen sind, die bestanden nur aus 3 Seiten. Weil es einfach eine Informationsseite zu diesem, ja, da hängt noch ein Museum dran und noch was an. Also, totaler Wahnsinn. Ich glaube, dass die Konsolidierung, genauso wie unter Konsolidierung fasse ich auch so ein bisschen die Vernichtung von Duplicate Content oder die Zusammenfassung von Duplicate Content in größere Dokumente, ausführlichere Dokumente, je nachdem, um was es geht bei der Seite, zusammen. Ich glaube, damit kann man sich gar nicht genug beschäftigen und vor allem auch immer wieder.
Ja, immer wieder. Und ich füge noch schnell einen SEO-Nugget hinzu. Konsolidierung kann auch einen Nutzwert haben, wenn man es andersrum durchführt. Was meine ich damit? Ich habe ja gerade am Anfang gesagt, ein SEO-Audit macht Sinn, wenn man zum Beispiel von einem Google-Algorithmus-Update oder einer Iteration abermals oder erstmalig negativ betroffen ist. Und ich hatte schon nicht häufig, aber so 5-6 Mal in den letzten Jahren den Fall, dass große Content-Welten, also ein Verzeichnis, www.domain.de/Content-Welt-Verzeichnis, entweder über das Core-Update, Helpful-Content-Update und so weiter und so fort in Mitleidenschaft gezogen ist. Und die Unternehmung hatte nicht die Ressourcen, Zeit, Geld, Know-how, das irgendwie in vertretbarer Zeit, man hat ja so 4 Monate plus minus Zeit, bis die nächste Iteration eines Updates kommt und dann muss man umgesetzt haben, um wieder zu gewinnen oder nicht. Also sie konnten das nicht leisten. Aber dieses Content-Hub hat die gesamte Domain, die gesamte Sichtbarkeit in Mitleidenschaft gezogen. Was haben wir gemacht? Wir haben das nicht einfach gelöscht. Wir haben die ganze Content-Welt, die, ich sag mal, eine Überarbeitung von der Unternehmensseite von circa 1 Jahr benötigte, weil Zeit, Geld, Mittel, Know-how nicht anders verfügbar war, haben wir ausgegründet auf eine Subdomain, also contentwelt.domain.de. Und was ist passiert? Nach wenigen Wochen bis hin zu 2 bis 3 Monaten, allerspätestens nach der Folgeiteration des Updates, ging die Root-Domain und damit auch der Shop, der ja da lag, in der Sichtbarkeit und in den Rankings wieder hoch. Und die Content-Welt dümpelt noch so ein bisschen auf der Subdomain umher, aber hat praktisch die Transaktionalität und die Sichtbarkeit und die Rankings des Shops, also womit maßgeblich Umsatz generiert wird, nicht mehr gefährdet und nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen. Das sehe ich super selten, dass praktisch das als Lösungsweg, als Handwerk so umgesetzt wird, funktioniert aber, wenn aus den richtigen Gründen, ich sag mal, angeraten und umgesetzt wird, in diesem speziellen Fall, den ich gerade geschildert habe, extrem gut.
Kann ich voll unterschreiben, haben wir beim OMT 2020 gemacht. Und haben da etwas ausgelagert, nachdem wir zu viele Seiten auf einmal online gestellt haben, sind wir brutal abgeschmiert. Es gab noch 2 andere Gründe, warum man hätte abgeschmiert sein können. Wir haben damals Webinare mit Markus Tandler zusammen gemacht und unsere Seite analysiert, also öffentlich. Wir haben uns komplett an Pranger gestellt, vor allem. Und ich habe, glaube ich, 10 SEOs am Ende gefragt, die führenden Köpfe. Ich hatte, glaube ich, 11 Antworten. Und keiner wusste genau, woher es kam, aber es war ein großer Verdacht, dass es an dieser Seite lag. Wir haben es auf die Subdomain gezogen und haben es dann über Jahre langsam peu à peu wieder zurückgeführt mit relativ, sagen wir mal, individuelleren Seiten als vorher. Und jetzt, klar, du weißt nie, was ist, gell? Wenn jetzt ist es wieder alles umgezogen und wir sind jetzt am Steigen gerade. Das letzte Update hat uns auch gerade ein bisschen gut getan. Also mal schauen. Wir wissen halt nicht, könnte es noch besser sein, wenn wir es ausgelagert gelassen hätten, aber irgendwie gehört es halt zur Seite, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen und AB-Testing ist da halt relativ schwierig, aber gutes Nugget, was du noch dazu gegeben hast, das ist ja im Endeffekt auch das, dass viele immer Content, Content, Content bauen, aber man auch mal überlegen muss, ob man vielleicht auch mal Content runternimmt, um in der Konsolidierung vielleicht dann auch noch besser zu ranken. Das kann man ja wirklich, die Konsolidierung kann man ja wirklich in viele Richtungen denken. die aber alle auch einen relativ guten, schnellen Effekt haben können. Deswegen da jemanden Erfahrenen ranzulassen, halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll. Lass uns zu Punkt 3 kommen, René. Was hast du noch mitgebracht?
Ich denke mal kurz laut, welchen ich noch heute zum Besten gebe. Die sind natürlich für mich alle wichtig und alle sind so schön zum drüber sprechen. Aber ich glaube, es fügt sich sehr, sehr gut, wenn wir das Thema Zugänglichkeit in den Raum stellen und hier die Zugänglichkeit erhöhen, indem wir JavaScript reduzieren.
Eins deiner Lieblingsthemen.
Eins meiner Lieblingsthemen und vor allen Dingen auch ein Thema, womit jede Webseite zu kämpfen hat, bewusst oder unbewusst. Ich klammer jetzt mal aus, woher die Problemstellung eigentlich kommt, warum es so viel JavaScript gibt, wofür es gedacht ist, wofür nicht und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch kein Framework irgendwie bashen. Wir fokussieren uns auf die Zugänglichkeit, die wir auf jeder Seite erhöhen können, gemäß UI und UX-Funktionen. So etwas wie zum Beispiel Slider, Gott bewahre, wenn man sie nutzen möchte, oder Bildergalerien oder Akkordeons, Tapped Content Boxen, egal links, rechts, wie sie aufgehen, Pop-ups von mir aus auch oder Flyout-Navigationen, klassische Menüs. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist eine User-Interaktion, in der Regel entweder ein Mouse-Over oder ein Klick, damit sich ein Menü-Button, ein Akkordeon endet, öffnet. Und das Problem ist, oder die Problemstellung ist, dass viele Webseiten bewusst, schrecklich unbewusst, diese Funktionalität JavaScript gestützt umgesetzt haben. Einfach, weil ein Plugin die Möglichkeit out of the box bot, weil das Framework es bot. Wir wissen alle, woher es kommt und warum es da ist. Es gibt aber für jede UI-Funktionalität, ich sag mal, on-click und etwas geht auf, on-click und etwas fliegt rein, ne? Also wenn der Nutzer interagiert, gibt es keine Notwendigkeit, dieses Nutzererlebnis, diese Funktion, die man gerne wünscht, mit JavaScript gesteuert, getriggert, on-click-Event für die alle, die tiefer in der Materie sind, zu steuern, sondern man kann es einfach mit gutem alten CSS, Cascading Style Sheets, und hier ganz wichtig, CSS in der Version 3 sozusagen, umsetzen. Erstaunlicherweise, ich thematisiere das schon so ein paar Jährchen, auch in der SEO-Branche und in einem weiteren Umfeld, erstaunlicherweise in der SEO-Branche ist es immer noch so, dass HTML-Markup, also die Markup-Sprache HTML, Semantik von HTML und CSS 3 nicht so durchgedrungen sind, wenn man sich mit Frontendlern oder Webdesignern, Mediengestaltern unterhält, da ist das immer glasklar. Die fragen einen direkt, ja, warum wurde für das Menü JavaScript verwendet? Es gibt keine Notwendigkeit dafür. Und der Vorteil liegt auf der Hand für beide Parteien. JavaScript ist auf einem schlechten Mobilgerät CPU-lastig. JavaScript ist immer CPU-lastig und macht die Seite out of the box schon langsam. Na, das heißt, ich komme mit einem Mediathek-Prozessor auf meinem, was weiß ich, Smartphone an und möchte dein Flyout-Menü öffnen und du hast einfach nur ein Plugin installiert, weil es funktioniert. Das nutzt JavaScript und dann ruckelt dein Flyout-Menü bei mir und bei anderen auf dem Desktop nicht. Das heißt, Geschwindigkeit, Perceived Performance, also wahrgenommene Geschwindigkeit, kann man für Nutzer erhöhen. Es gibt immer noch Unternehmen, wenn Leute dort surfen, wo standardmäßig externe JavaScripts, du lädst sie von einem CDN beispielsweise, egal ob das Google Cloudflare ist, geblockt sind. Das heißt, die sehen deine Seite gar nicht und können mit deiner Seite nicht interagieren, weil du praktisch alle Nutzerelemente durch JavaScript gestützt umgesetzt hast. Und ein großes Thema, da gehe ich jetzt aber nicht im Detail rein, ist das Rendering durch Googlebot. Ne? JavaScript ist halt CPU-lastig, es gibt so viele Stolperfallen auch beim Aufbauen, beim Ausführen von JavaScript und dann gucken, funktioniert das Ergebnis oder nicht, dass eigentlich jeder, der mit seiner Webseite Umsatz verdienen möchte, bis hin zu signifikantem Umsatz, sehr gut beraten wäre, für Mensch und Maschine das Thema Zugänglichkeit durch CSS 3, ne, Reduzierung von JavaScript-UI-Elementen, wirklich wahrzunehmen und das auch mal erstmal zu untersuchen. Wie viel meiner Seite nutzt JavaScript und für was und muss das sein? Da kannst du mir nahezu jede kleine bis große Webseite auf den Tisch legen. Das ist so ein never-ending Thema. Es gibt immer was zu tun in dem Bereich. Aber wer der einfach mal so die Grundarbeit macht, ich habe 10 Elemente, ne, Slider, Akkordeon, Flyout-Menü und arbeite mich einfach Quartal pro Quartal an jedem Element ab, schmeiße JavaScript raus und mache CSS3 dafür rein, dann ist man sehr gut beraten und hat praktisch einen Maßnahmenplan für die nächsten 12 bis 16 Monate schon an der Hand.
Ich muss dir sagen, also erstmal vielleicht für die Zuhörer, warum haben wir gesagt, das ist Renés Lieblingsthema? Ich gebe euch einen Link in die Shownotes. René hat mal ein Webinar zu dem Thema JavaScript SEO bei uns gehalten und ich muss zugeben, ich bin da sehr früh ausgestiegen. Das ist echt nicht mein Thema. Ich bin zu technisch schwach, was das Thema angeht. Ich weiß auch nicht, wie aktuell das noch ist, aber ich glaube, du hast ja über grundsätzliche Themen vor allem damals viel gesprochen. Das ist schon ein paar Jahre her. Sicherlich hat sich da was weiterentwickelt, aber für ein Grundverständnis ist dieses Webinar sicherlich noch sehr tauglich. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich habe es euch in die, ihr werdet sicher nicht dümmer dadurch. Ich habe es euch mal in die Shownotes gesteckt. Dieses JavaScript-Thema, wir haben uns da mal vor 3 Jahren beim OMT intensiv mit beschäftigt und sind dadurch auch wirklich weitergekommen, muss man klar sagen. Gerade das Thema Speed und so weiter. Aber dann gab es viele, viele Weiterentwicklungen natürlich über die Jahre und wir haben das Thema nicht so im Auge gehabt. Und jetzt aktuell, wir haben in unserem Botschafterteam, Grüße gehen raus an den Thorsten Bayer, jemanden, der sich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, Energie-Thematiken und so beschäftigt, der auch on-page wirklich technischen Ass ist im Thema SEO, arbeitet in unserer Botschaftergruppe mit und der hat uns quasi drauf gedrängt, sich jetzt dem Thema nochmal anzunehmen, weil wir doch sehr, sehr viel JavaScript nutzen, was einfach unnötig an der einen oder anderen Stelle integriert ist. Ist ein bisschen Pain, es dauert ein bisschen, du hast schon gesagt, 12 bis 16 Monate Roadmap. Bei großen Seiten kann es auch schnell mehr werden, je nachdem, was ihr noch zu tun habt und wie viele Entwicklerressourcen ihr habt. Aber wir haben damals eigentlich gemerkt, wie gut das funktioniert und umso schlimmer, dass wir es uns jetzt 2-3 Jahre nicht in den Fokus geholt haben. Du merkst, das passiert halt auch Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben, je nachdem, wie sie etwas aus dem Fokus verlieren, weil sie halt auch noch andere Themen zu tun haben. Eigentlich schade, gerade wenn man wie wir als Plattform auch sehr SEO-abhängig ist, also SEO-abhängig. Wir haben schon einen sehr großen Anteil unseres Traffics, der über SEO kommt. Als Content-Plattform nicht ganz verwunderlich, aber kann ich voll unterschreiben für das, was ich an Erfahrung habe zu diesem Thema, ohne es selbst umgesetzt zu haben, haben wir, glaube ich, große Effekte damit erzielt. Nicht ganz unkompliziert und ich glaube, ohne externe Hilfe schwierig. Es sei denn, ihr habt intern wirklich einen Nerd, der sich mit sowas auskennt, aber
da wäre ich für viele genau richtig. Ich füge noch schnell einen Blickwinkel dazu. Im SEO geht es ja immer darum, mehr Sichtbarkeit, mehr Traffic, mehr Umsatz. Ja, gerade bei dem Thema JavaScript und Reduzierung von JavaScript, gerade bei großen Seiten, wenn ihr jetzt zuhört, Hunderttausende oder Millionen von URLs, kann euch das bares Geld sparen, und zwar jeden Monat. Ne? Ich habe gesagt, JavaScript ist CPU-lastig, das heißt, man hat seine Cloud-Instanz oder X-Server. Und ich habe Cases, wo man auch durchrechnen kann. Wir nehmen für nur UI und UX-Funktionalität, also alles, was Nutzende anklicken können, JavaScript, wenn vorhanden, raus und ersetzen das durch CSS. Und auf einmal fällt eine Cloud-Instanz für den Server oder ein Bare-Metal-Server weg, der irgendwie 2,99 im Monat gekostet hat. Und das einfach mal aufs Jahr gerechnet hat, dann diese Maßnahme, die vielleicht x Personentage benötigt hat, dennoch einen positiven wirtschaftlichen Impact gehabt und nicht nur einmalig, sondern natürlich fortlaufend.
Ja, 100%. Also wenn ich mir vorstelle, wie viel Geld wir für Server ausgeben, und wir sind ja jetzt noch keine Riesenplattform, ja? Also es ist... Ja, wir haben Traffic, aber jetzt mich mit großen Shops und so zu vergleichen, anderes Thema, glaube ich. Also ab einem bestimmten Grad lohnt es sich wahrscheinlich, jemanden einfach komplett dahin zu setzen, der sich nur mit PageSpeed oder mit JavaScript und so weiter beschäftigt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass große Plattformen, die auch viele Entwickler haben, auch wirklich so denken, dass sie, ich meine, Usability, wir haben vorhin von dem Google Leak geredet. Usability ist wichtig und wenn etwas auf die Usability einschlägt, ist es der Speed. Und der Speed, wenn ich den verringere, heißt vielleicht auch alles schneller laden kann, weil weniger Ballast heißt auch Energiegewinnung, also Energieausgabenvermeidung, nennen wir es mal so, keine Energiegewinnung. Das spart Geld und man hat halt nebenbei auch noch was für die Umwelt getan, weil viele Menschen wissen ja einfach gar nicht, alles, was ihr verbraucht an unnötiger Energie, und das ist zum Beispiel, wenn ihr irgendeinen scheiß Kettenbrief über E-Mails verschickt mit irgendeinem ewigen Inhalt an 100 Leute,
jede Öffnung kostet Energie. Und Energie, warum? Weil es halt gebraucht wird.
Okay, JavaScript. Mit Blick auf die Uhr, wir sind schon 45 Minuten dabei, aber irgendwie macht es mir gerade verdammt viel Spaß, mit dir zu diskutieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du noch ein oder zwei Themen dabei hast. Lass uns mal mindestens noch eins machen.
Ich mache zwei und die in Kürze und Schnelle. Das eine ist das ganze Thema Filter- und Facettensuche. Das trifft jetzt primär E-Commerce-lastige Shops zu, hier auch ungeachtet, welches Shopsystem. Magento, Shopify, groß, klein oder in Eigenregie gebaut, ist mir völlig egal. Hier gibt es auch, ich nenne jetzt nicht das Wort Best Practice, sondern eher Gegebenheiten und Geflogenheiten, die es sich immer lohnt, auch darauf zu prüfen, habe ich das so oder wenn nicht, umzusetzen. Ganz wichtig ist halt Filter- und Facettensuche, also die Navigation, die Filternavigation, On-Page, die ich meine, clientseitig umzusetzen. Ist jetzt ein technisches Thema, aber merkt euch nur, wenn ihr mit Technik nichts am Hut habt, Filter- und Facettensuche, Filternavigation clientseitig umgesetzt, Fragezeichen. Wer euch das dann beantworten kann, mit Ja, dann ist alles fein. Wenn es Nein ist, lohnt es sich, das Thema aufzugreifen und langfristig umzusetzen. Auch hier, es wächst mit der URL-Summe. Je größer euer Shop ist, oder Gott bewahre, je mehr Parameter-URLs, also Filter-URLs, ihr habt, desto sinnvoller ist es. Was ich auch immer wieder sehe, ob groß oder klein E-Commerce-Shops, ihr wollt nicht alle Produktvarianten, die ihr habt, als eigene URL ausweisen, rendern, auffindbar machen. Damit meine ich T-Shirt, Schwarz, Marke, Geschlecht, Größe. T-Shirt, Schwarz und jetzt gleiche Marke, gleiches Geschlecht, aber Größe eins größer. Na, so hat man ganz, ganz schnell nicht nur Tausende, sondern bis zu Hunderttausende oder gar Millionen Produkt-URLs für Google geschaffen, die man auch automatisiert intern verlinkt. Das ist viel zu viel, das ist Overkill. Wir haben ja schon eben über interne Verlinkungen und richtige Linktexte gesprochen. Viel hilft bei internen Links nicht immer viel. Irgendwann gibt es auch ein Cap davon, was sinnvoll ist. An interne Links pro Dokument. Und wer Produktvarianten praktisch einzeln aufrufbar macht, der schießt sich irgendwann langfristig leider ins eigene Bein. Es muss nicht so sein, dass das Ranking fällt oder man abgestraft wird. Sowas stimmt alles nicht. Aber wenn man sich dann fragt, ja, wir machen so viel und auch vieles richtig, warum ranken wir nicht besser? Warum ist Marktbegleiter XY immer noch vor uns? Dann kann so etwas eine angezogene Handbremse sein. Und noch für das Thema, was leider ein bisschen technisch ist, man sollte keine Get-Parameter in seinen Filtern verwenden. Die sollte man in der Regel sein lassen. Und hier kann man dann entweder auch seine IT fragen oder seine Technikagentur oder seinen Technikberater. Du, gib mir die Antwort, nutzen wir irgendwie Get-Parameter bei uns? Wenn die Antwort Nein ist, alles gut, nächstes Thema. Wenn die Antwort Ja ist, die Rückfrage stellen, was ist der Sinn und Zweck davon? Und wenn der nicht plausibel ist, sollte ein Ticket gemacht werden. Man möchte in der Regel keine Get-Parameter haben. Get-Parameter könnt ihr auch einfach googeln. Get-Parameter, was ist das? Damit ihr dann das wisst, dann könnt ihr es in der Regel auch schon beim Angucken auf eure URLs selber identifizieren. Ich hüpfe noch ganz schnell in das allernächste Thema rein.
Eine Sache ja, dazu von mir. Dieses Thema hatten wir letztes Jahr bei unserer Konferenz als Vortrag. Und der Vortrag ist natürlich jetzt nicht frei, kostenfrei. Das ist einer der wenigen Inhalte, die wir nur bezahlt rausgeben. Aber ein sehr geiler Inhalt. Also wenn jemand dafür eine Kostenbereitschaft hat, ich glaube 20 Euro oder so kostet der, vielleicht ein paar Euro weniger, kommt mal auf mich zu, kann ich euch einen geilen Inhalt geben. Wir haben den Inhalt auch als Podcast, den verlinke ich hier mal mit der Vanessa Wurster zusammen. Das gibt's auch als YouTube-Video, aber ohne Slides und so weiter. Das haue ich in die Shownotes. Ein Thema, wenn ihr einen Shop habt und so weiter, ich glaube, es muss gar kein Shop sein, gell? Wir haben das Thema auch bei uns theoretisch mit einer Jobbörse. Hast du auch Filter? Wir bauen gerade Filter für ein internes System, das ist dann für Google nicht relevant. Aber man denkt immer nur, das wäre nur für Shops relevant. Da ist es halt besonders relevant und der typische Anwendungscase. Aber ich glaube, dass es viele, viele Anwendungsgebiete gibt. Und man hört schon raus, du kennst dich sehr gut damit aus. Das ist ein Thema, kann man sich gar nicht als Shopbetreiber genug mit beschäftigen, weil man nach hinten raus auch eine Menge Longtail einsammeln kann, wenn man es ordentlich aufsetzt. Man kann sich aber auch verdammt viel zerschießen. Ich leg's euch mal in die Shownotes und ihr könnt euch es ja mal angucken, wenn ihr euch tiefer zu dem Thema mit dem Thema beschäftigen wollt. So, jetzt darfst du mit dem nächsten Punkt weitermachen.
Ja, genau. Du hast mich aber gerade auf eine Idee gebracht. Ich mache noch eine kleine Ergänzung dazu. Wir haben ja gesagt, SEO-Audit, Qualitätssicherung. Wenn man jetzt das, was ich gerade vorher gesagt habe, gecheckt hat, dann ist das gut. Aber was oftmals passiert, gerade bei Shop-Systemen, egal ob gebucht oder eigenentwickelt oder weiterentwickelt, ist es so, dass es immer mal Release-Updates gibt, ne? Vom Framework, vom Shop, von der Recommendation-Engine, von der Filter-Engine. Und wenn man das, ich sag mal, einfach freitagabends deployed und dann nicht mehr drauf guckt, was heißt, man dann kein Mini-Audit macht oder einen On-Page-Call für sich macht, dann können die Umstände, die ich gerade aufgezählt habe, die man initial für alles passt bewertet hat, dann doch wieder ins System kommen. Weil seien wir ehrlich, niemand liest sich Release-Notes oder die wenigsten von Systemen, von Plugins, von Apps durch. Man sagt einfach nur, ah, die sind neu, was gibt's denn da Neues? Und deployt die und schaut nicht an, ja, wurde etwas an der Logik verändert. Ich habe schon so viele Shops gesehen, wo wir das alles aufgeräumt haben. Und dann nach 2-3 Jahren kommen sie wieder und sagen, ja, René, wir wissen gar nicht, warum und was hier überhaupt passiert ist. Aber wir haben noch dein Cheat-Sheet, deine Blaupause. Wir haben jetzt all wieder das im System, was wir damals aufgeräumt hatten, was wir langfristig nicht wollten. Und wir wissen nicht, woher. Und dann ist ein SEO-Audit sinnvoll, nicht nur, um herauszufinden, was sind die besagten URLs und was ist die Problemstellung, sondern, wie ich eingangs sagte, auch die Ursache identifizieren. Welche JavaScript-Library war es? Welches Plugin war es? Welche Schnittstelle war es? War es vielleicht die PIM, ne, die Daten irgendwie abfragt und in System reinschiebt? Das heißt, es muss noch nicht mal das Shop-System, der Webserver, die Reco-Engine gewesen sein. Es kann auch einfach die PIM gewesen sein, die Daten reinschiebt oder die hat ein Update und verhält sich anders. Und zack, hat man das ganze Chaos.
Gut, wollen wir noch einen Punkt machen?
Ich will und ich kann. Ich gebe den jetzt einfach zum Besten. Es ist ein Quickie im Sinne von meiner Wortwahl, aber leider ist das Thema größer als gedacht. Es geht nämlich um strukturierte Daten, also die Auszeichnung von Informationen mittels maschinenlesbaren Code. Hier nimmt man das Vokabular schema.org, hat schon jeder gehört, ne? Markup-Sprache. Und mittlerweile gibt es auch viele kostenlose Tools, die einem sagen, ich brauche ein Markup, ein Schema-Markup für Produkte, für meine Organisation, für ein Bild und so weiter und so fort. Das ist auch alles cool und richtig. Erstmal Learning, wer noch nicht mit Schema arbeitet oder Auszeichnung von strukturierten Daten, das unbedingt machen. Wer ist noch nicht macht, macht es jetzt richtig, was ich gleich erzähle. Der es gemacht hat, sehe ich immer wieder, sie vermissen eine große Möglichkeit. Nämlich strukturierte Daten, es liegt eigentlich auch im Namen, sind untereinander zugehörig. Man sieht das, wenn man auf schema.org sich die einzelnen Items durchliest, ähnlich wie die Wikipedia. Die sagen dann, Item List ist Zugehörigkeit zu einer anderen Property, Property 1, 2, 3. Das heißt, das Vokabular, was man schreibt, soll eigentlich strukturiert und geschachtelt, man nennt das nested, untereinander verschachtelt, aufbereitet werden. Man soll nicht einfach schreiben, das ist meine Seite, Auszeichnung 1, und dann neues Markup auf der gleichen Seite, das sind Produkte, sondern man müsste das, denkt vielleicht einfach in HTML, es gibt den HTML-Head, dann gibt es den Body. Im Body habt ihr einen Div. In dem Div kommt ein Paragraph. Das ist ja alles auch untereinander gegliedert. Und so kann und soll man eigentlich auch strukturierte Daten schreiben pro Dokument. Auch hier wieder der Informationsfluss rund um diese Handhabe ist sehr, sehr gering bis wenig. Und auch die meisten Tools, die halt einfach nur validieren, hast du Schema und validiert dein Schema-Snippet, prüfen nicht, ob es genestet ist. Oder sie verstehen es zwar, wenn es richtig verschachtelt ist, weisen dich aber nicht aktiv darauf hin, good job, besser du hast alles strukturiert, als dass du es nur einzeln aufgeschrieben hast. Das ist unglaublich viel wert, denn Google, wir sehen es überall, verlässt sich mehr, braucht mehr strukturierte Daten? Oder ist es langfristig auch hier nicht nur für E-Commerce, wirklich für jede Seite, für jeden Anwendungsfall super, super wertvoll, nicht nur strukturierte Daten zu haben und im besten Fall nach dem Motto, alles, was ich auszeichnen kann, wirklich auszeichnen und dann aber pro Seitenebene, pro Template-Ebene das Ganze untereinander mit der gegebenen Logik verschachteln.
Ich fand ganz spannend, wenn man sich mit den strukturierten Daten beschäftigt hat. Früher hieß es ja immer, man hilft da mit Google, aber einen direkten Ranking-Erfolg oder sowas kann man da jetzt nicht unbedingt erwarten. Da gab es offizielle Aussagen, die habe ich sogar mal gefunden von Google-Mitarbeitern. Und ich fand das ganz spannend. Bei dem Google League jetzt, wäre für mich so ein Punkt gewesen, wo ich mir erhofft hätte, bei dem Google League was rauszufinden. Das war wohl nicht dabei. Aber Grüße gehen raus an den Julian Tschicki. Der hat bei der SEO Day oder SEO.com, ich weiß nicht mehr, vor 2-3 Jahren hat er einen internen Test mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein AB-Test war, das nicht, aber er hat ganz klar beweisen können, dass Seiten, die das richtig machen, ganz klar Traffic-Gewinne erzielen. Und das war nicht von der Hand zu weisen, auf die Art und Weise, wie er das bewiesen hat. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Ich habe für mich die Grundmessage mitgenommen. Google kann mir viel erzählen. Genauso wie das eine CTR von Google auf die Webseite angeblich keinen Effekt hätte. Jetzt mussten sie es veröffentlichen oder wurde veröffentlicht, wie auch immer es passiert ist. Ob es aus Versehen war, vielleicht haben sie es auch indirekt nicht ganz aus Versehen gemacht. Wer weiß es, ist auch egal. Aber genau das nehme ich auch bei Julian mit. Ich habe mir das schon immer gedacht, ey, warum sollte Google das machen? Ja, okay, die wollen Energiekosten sparen. Ja, weil sie weniger crawlen müssen, das ist wahrscheinlich neben Personal der zweitgrößte Treiber bei denen, Energiekosten in Bezug auf Seiten crawlen und so weiter. Natürlich wollen die das vereinfacht wissen, aber warum sollten die das nicht positiv berücksichtigen? Also, wenn eine Seite verdammt gut aufgeräumt ist, besser zu lesen ist, manchmal ist weniger einfach mehr und das ist für mich so eins der allerbesten Beispiele, was für mich immer offensichtlich war, wer das gut macht, hat bessere Traffic-Zahlen und Ergebnisse. Das hatte Julian damals bestätigt. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Danke für den Vortrag damals. Ich kriege ihn nicht mehr 100% zusammen, aber ich glaube, die Grundmessage ist klar. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich denke mal, das ist eigentlich wieder so ein Punkt, der relativ offensichtlich ist, egal was Google uns da erzählt.
Ja, ich unterschreibe das voll. Ich würde nicht das Wort Ranking-Faktor benutzen, aber ich würde es genauso schön umschreiben wie du und wahrscheinlich auch Kollege Julian. Ich sehe das auch in den Daten. Ich sehe es auch, wenn es Kunden umgesetzt haben, wirklich auch in den Daten. Und vielleicht als Anekdote nachgeschossen. Ich komme ja noch aus der Welt von damals, als gelernter Mediengestalter, wo der W3C-Validator einer Webseite, der das geschriebene HTML-Markup validiert, ist das wohl geformt, ist das richtig strukturiert, so nach dem Motto überprüft, dann gab es so 3 Bewertungskriterien. Und eigentlich ist es nichts anderes. Wir können es jetzt auch übertragen auf Sprache, wie wir gerade sprechen, deutsche Sprache, schwere Sprache, akzentuiert, nur gute Ausdrücke, die richtigen Ausdrücke in der richtigen Geschwindigkeit, in der richtigen Verschachtelung. Nichts anderes ist es auch bei HTML, nichts anderes ist es auch bei strukturierten Daten. Und auch schon damals war es sinngemäß, wirklich damals vor 10 Jahren plus, 15 Jahren, valides HTML-Markup macht die Seite schneller. Da haben die wenigsten irgendwie die wenigsten durchschnittlichen Seiten mit JavaScript hantiert. Aber da war das einfach so, das wurde vom Browser besser, schneller verarbeitet. Damals war die Technik auch noch langsamer, das kommt alles mit dazu, aber es bedingt sich einander.
100%. Gebe ich voll mit. René, an der Stelle, wir haben jetzt eine Stunde geredet. Wir könnten wahrscheinlich noch viel länger. Für euch, René und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger und es ist nicht so, dass wir nicht auch noch andere Sachen hätten, über die wir reden könnten, aber davon verschonen wir euch. Und habe ich irgendwas vergessen? Wolltest du noch irgendwas zum Ende loswerden? Hast du vielleicht irgendeinen Pitch, den du für dich loswerden willst? Irgendwas, was gerade bei dir aktuell ist? Keine Ahnung. Jetzt hast du die Möglichkeit.
Danke für die unvorbereitete Möglichkeit. Ich hoffe einfach, dass ich inhaltlich einen Mehrwert stiften konnte und vielleicht, dass auch der eine oder andere unseren kleinen Schnack hier für interessant hielt. Aber ganz, ganz wichtig, SEO-Audits sind nicht zu verteufeln, egal ob sie jetzt intern durchgeführt werden oder extern zugekauft. Das ist nicht schlecht. Man muss nur wissen, wofür ist es eigentlich gedacht? Wofür soll man dieses Werkzeug idealerweise nutzen? Und lieber einen kleinen Themenumfang. Wir haben eigentlich heute schon Themen gesetzt. Alles, was wir heute durchgesprochen haben, kann intern oder extern rausgeben als Auftrag, auditiert werden, besser ist, für jedes einzelne Thema im Sinne der Qualitätssicherung eine Auditierung durchführen und nicht wünschen, mit einem Batzen Geld und einem Zeitraum von 2 Monaten all diese Themen aufbereitet haben, ein Pamphlet von irgendwie 100 Seiten bekommen mit vielen Screenshots und vielleicht auch ein paar SEO-Mythen dabei und dann 3 Jahre in die Umsetzung zu gehen. Das ist ja auch nicht praktikabel.
Dann dein Wort zum Schluss. Zum Abschluss habe ich immer noch einen kleinen Call to Action für uns und normalerweise erwähne ich da gerne geile neue Webinare oder wenn die Konferenz ansteht und so weiter. Heute habe ich mal was ganz anderes und zwar einer meiner Mitarbeiter, der Michael, der kümmert sich bei uns um unseren YouTube-Channel. Und ich habe letztens in einem Clubtreffen gesagt, alle holt ihr jetzt euer Handy raus, das könnt ihr jetzt auch mal alle machen, also der ist ja ein Podcast. Aber manche sehen das jetzt vielleicht über YouTube, dann wäre es richtig geil. Und dann geht ihr auf unseren Kanal und drückt mal auf Follow. Wir haben jetzt über 1000 Follower. Das ist zwar eine magische Grenze, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da geht viel, viel mehr bei den Inhalten, die wir haben. Und ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun. Der kostet euch keinen Cent. Wenn euch dieser Inhalt gefallen hat und für die, die auf YouTube geguckt haben, wer von euch vielleicht auch Gefallen an René gefunden hat. Wie hast du damals gesagt, bist der schönste See oder wenn? Nein, ich erinnere mich an irgendeinen Teaser von irgendeiner Konferenz bei uns. Aber lassen wir das mal im Raum stehen. Dann addet uns doch oder folgt uns auf YouTube. Wir würden uns unglaublich darüber freuen, wenn wir hier mal einen Sprung nach vorne machen würden und ein bisschen schneller wachsen. Dementsprechend mein Pitch für heute. Wer uns mag, wer unsere Inhalte gut findet, geht jetzt auf YouTube und drückt auf Follow. In diesem Sinne sind wir raus. René, vielen, vielen Dank. Und ja, bis bald. Wir sehen uns ja wahrscheinlich auf einer der Konferenzen demnächst.
Danke dir, danke euch. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.